Der Lebensroman seines Vaters ist eine deutsch-russische Geschichte in den Wirren des 20. Jahrhunderts. Themen sind Emigration, Gulag, Rückkehr, die fehlgeschlagene Erneuerung der DDR in den 60er Jahren. Eine unglaubliche Geschichte, und es ist ja auch eine unglaubliche Lebensgeschichte von Sergei Lochthofen, dem langjährigen Chefredakteur der Thüringer Allgemeinen. Wir plauschen jede Woche, Herr Lochthofen, und heute reden wir mal über Sie und über Ihr neues Buch. Sie können die Aufregung und die Spannung nicht verhehlen, oder?
Erstmal guten Morgen natürlich.
Guten Morgen.
Die Zuhörer. Ja, ich bin schon so in einer Situation wie bei einem Countdown. Man zählt ein bisschen und am Freitag, ich hoffe doch zumindest in der einen oder anderen Buchhandlung in Thüringen, liegt es aus. Und dann werden wir sehen, wie das Echo ist. Fast überall sind ja Lesungen nach und nach, in Erfurt auch selbstverständlich zum Auftakt.
Ist es nun eigentlich ein Glücksfall jetzt im Nachhinein, dass das doch mit so einem großen Krach auseinandergegangen ist, Sie Ihren Job als Journalist so nicht mehr machen konnten, zumindest nicht in der Thüringer Allgemeinen, dann konnten Sie das Buch schreiben. Würden Sie im Nachhinein sagen, eigentlich war es für mich und das, was ich gemacht habe, gar nicht so schlecht?
Also das glaube ich nicht. Das klingt zwar wie eine nette Pointe und vielleicht ein bösartiger Mensch würde sagen, das hat er so geplant. Nein, das ist alles nicht so vorgesehen gewesen. Andererseits bin ich froh, wenn ich jetzt sehe, was mit den Zeitungen in Thüringen im Augenblick passiert. Der letzte Ruf, den ich gehört habe, dass nochmal 20% gekürzt werden muss, nachdem man nun die Redaktion schon zur Ader gelassen hat. Also da bleibt ja fast kein Stein auf dem anderen übrig. Sicherlich wäre es auch für mich sehr schwer gewesen, die Qualität zu halten.
Mhm. Sergei Lochthofen, das schon der Name, und wenn man sich anschaut, was Sie erlebt haben, wie Ihre Lebensgeschichte ist, ist es ja schon an sich ein Buch wert, aber es ist nicht Ihre Lebensgeschichte, sondern es ist die Lebensgeschichte Ihres Vaters, und es ist aber auch nicht nur die Lebensgeschichte Ihres Vaters, da geht es eigentlich um deutsch-russische Geschichte, kann man das so sagen?
Ja, das war ja auch die Grundidee, als wir uns unterhalten haben. Ein junger Lektor des Verlages Rowohlt saß irgendwann mal in einem Café und las die Taz. Und dann sah er plötzlich einen großen Beitrag mit einem Mann, der lächelte, und hat sich gewundert, was da für Geschichten in Deutschland gibt, und ist auf mich dann zugegangen und war natürlich hoch erfreut, dass er wusste, dass ich selbst diese Pläne längst hatte. Die Vorstellung bei den ersten Gesprächen, die war auch eigentlich zwingend logisch damals, dass man drei Generationen nimmt. Mein Großvater ist noch Kommissar gewesen, hat noch mit Lenin und mit Trotzki Tee getrunken. Das mit Trotzki ist ihm sehr schlecht bekommen. Dafür hat er 30 Jahre in Lagern zugebracht und in Gefängnissen, weil unter Stalin waren natürlich alle Freunde des Trotzki, sage ich mal, besonders verdächtigt. Die meisten sind umgebracht worden. Ja, da hat man noch einen Vater, der emigriert ist aus Deutschland und dann auch im Gulag gesessen hat. Und nachdem er zurückgekehrt ist, selten genug der Fall, also die meisten sind ja umgekommen, hat er noch einmal richtig Gas gegeben, ist durchgestartet und ist, soviel ich es weiß, der Einzige, der im Lager gesessen hat über 20 Jahre, also mit Verbannung, der dann auch noch ZK-Mitglied geworden ist.
Der in der DDR dann doch nochmal Karriere gemacht hat?
Ja, noch einmal starten konnte, ja. Was sehr ungewöhnlich war, weil die meisten doch ziemlich beäugt worden sind, und man hat sie zwar nicht schikaniert, aber man hat sie meistens an Stellen geschoben, wo sie keinerlei aus der Sicht der DDR Schaden anrichten konnten. Mhm. Und dann kommt nun der Sohn, der auch Journalist wird. Der Vater ist auch Journalist gewesen.
Das sind Sie dann?
Das bin ich dann, der auch diese Zeit 70er, 80er Jahre in der DDR, die Honecker-Zeit erlebt hat, die Bleierner-Zeit in diesem Land, der selbst nicht Parteimitglied war, aber trotzdem sehr nah natürlich die Dinge verfolgt hat. Das wäre schon aus deutsch-russischer Sicht und aus der Sicht dieses Jahrhunderts, das ja in Europa, Deutschland und Russland sehr stark geprägt hat, schon nicht uninteressant, wie da die Familie sich bewegt hat. Aber wir haben dann sehr schnell festgestellt, dass beim Schreiben schon allein die Geschichte meines Vaters ein ordentliches Buch füllt. Ursprünglich sollten es 300 Seiten sein für drei Generationen, jetzt sind es 450 Seiten für eine.
Sie haben von der Rückkehr aus Russland gesprochen und dann die Entlassung aus dem Lager. Die Rückkehr war ja gar nicht so einfach. Selbst nach der Entlassung aus dem Straflager in Vorkuta durfte dann ja Ihre Familie gar nicht nach Deutschland zurückkehren. Sie mussten also am Rande des Lagers leben, und dort sind Sie auch geboren.
Ja, ich bin in Vorkuta geboren. Das macht vielleicht auch den Hintergrund dieses Buches aus. Die meisten Autoren, die heute sich damit beschäftigen, sind Historiker oder Menschen, die sag ich mal, recherchieren zu diesem Thema, aber selbst in der Regel nichts erlebt haben. Das ist sicherlich bei einem Biografen von Goethe genauso. Trotzdem entstehen ja gute Sachbücher. Ich will das jetzt nicht in Abrede stellen, aber es hat sicherlich auch einen Vorteil, dass man vieles davon kennt, die Wachtürme kennt. Wenn ich als Kind im Gegensatz zu Ihnen aus dem Haus trat, da waren minus 40 Grad und gegenüber stand der vereiste Wachturm, auf dem ein Soldat war, und dahinter begann die Lagerzone. Das heißt, wir lebten in so einem ganz kleinen Streifen zwischen Fluss und Lagerzaun, waren mehrere Häuser, wo angeblich Freie, aber auch die meisten verbannt lebten. Das Dilemma war, mein Vater ist zu 5 Jahren ursprünglich verurteilt worden, dann kam der Krieg, da ist es einfach unbegrenzt verlängert worden. Das heißt, so kam fast 10 Jahre Lagerhaft raus und als er dann damit fertig war, durfte er trotzdem aus Vorkuta nicht weg, sondern musste in Verbannung dort bleiben und in dieser Verbannung bin ich geboren.
Und mit 5 Jahren sind Sie dann nach Deutschland gekommen?
Ja, mit 5 Jahren sind wir nach Deutschland gekommen, fast die letzten, die noch weg konnten, weil es lange Zeit so aussah, als ob man uns nicht mehr weglässt. Mein Vater war Journalist, hat da oben das Ganze erlebt und überlebt, kannte vieles natürlich. Aus diesem Grunde hatte der KGB kein Interesse gehabt, dass er Deutschland wiedersehen sollte. Und es gab ziemliche Auseinandersetzungen dazu. Entscheidend war ein gewisser Juri Andropow, der später KGB-Chef war und Generalsekretär der KPDSU, der hat zum Beispiel auch dann den Gorbatschow gefördert. Der hat sich damals mit unserem Fall beschäftigt und hat ihn eigentlich befürwortet, dass wir ausreisen konnten. Dann hat es trotzdem immer noch ein Jahr gedauert, weil der KGB immer wieder versuchte, quer zu schießen. Aber wir sind dann rausgekommen.
Schwarzes Eis heißt Ihr Buch, kommt jetzt in den nächsten Tagen raus.
Am Freitag ist Showdown. Ich hoffe, dass tatsächlich in den Geschäften das liegt.
Jetzt müssen Sie oder wollen Sie, dürfen Sie lesen. Die Termine stehen schon fest. Die ganze Republik, da haben Sie die Aufmerksamkeit und lesen an vielen Orten.
Ganz wichtig ist natürlich am 4. Oktober die erste Lesung in Erfurt. Das ist die Premiere-Eröffnung, im Augenblick, also Brettl. Ich hoffe, dass das Interesse dementsprechend ist. Also die Veranstalter Peter Knecht und Herr Straub, die das machen, sind sehr zuversichtlich. Ja, und bis jetzt haben wir auch vor, dass Bernhard Vogel mit mir ein Gespräch führt anschließend über diese ganze Geschichte. Also jetzt mal ganz anders die Rollen verteilt. Der Journalist antwortet ganz ehrlich wie ein Politiker. Und der Politiker fragt.
Wollen wir eine kleine Vorpremiere machen? Würden Sie uns den Gefallen tun, doch hier mal vorab schon ein paar Seiten zu lesen?
Ein paar Seiten ist ein bisschen viel, aber ein paar Zeilen, kann man schon machen. Also ich war zwar jetzt nicht darauf vorbereitet, ich muss ja noch üben. Ja. Sie müssen ja sehen, ich spreche mit Ihnen ja nicht in meiner Muttersprache, sondern in der Sprache, die ich dann später gelernt habe. Das heißt, da gibt es dann doch immer Momente, wo man etwas stockt.
Naja, das Medienecho ist ja ungebrochen und jetzt müssen Sie lesen, Herr Lochthofen. Und,
also ich würde mal sagen, Medienecho kann man gar nicht genug haben, wenn man ein Buch geschrieben hat. Also wir werden sehen, da werden Sie auch Rezensionen kommen. Ich vermute mal, in Thüringen erwarte ich da eigentlich nun eher nichts Gutes. Die Frage wird vielleicht eher sein, wer sich dafür hergibt. Ja, also ich bin da schon sehr skeptisch. Ich kenne die Praktiken in diesem Fall. Also insofern werden wir das sehen. Ja, ich fange einfach mal an. So fängt auch dieses Buch an. Der Kosake lehnte sich weit aus dem Sattel und schlug die Piker in das Tor. Von der Wucht der Lanze flog es auf und gab den Weg frei für die beiden Reiter. Eines der Pferde wollte nicht gehorchen, es musste mit einem Peitschenhieb auf den Hof gezwungen werden. Während sein Reiter das Tier zu beruhigen suchte, winkte der andere die Tagelöhner heran, die um einen schmutzigen Karren versammelt auf der Straße warteten. Die Männer schleppten Eimer voller Kalk ins Haus und an seinen Bewohnern vorbei in den Garten dort, wo die Jauchegrube war. Sie verstreuten die weißgelben Klumpen und machten sich eilig davon. Pavel schaute den Reitern nach, deren Silhouetten sich scharf gegen den Abendhimmel über der Steppe abzeichneten. Die Fähnchen an den Spitzen ihrer Lanzen wehten im Wind. 1892 war das Jahr der großen Choleraepidemie in Jusowka. Der Kalk, den die Kosaken brachten, sollte die Seuche im Cholerevier am Don eindämmen. Das ist die älteste Erinnerung unserer Familie, die ich kenne. Mit meinem Großvater, Pavel Alexandrowitsch Alferow, hatte ich am Abend in der Kater auf der Krim einen ganzen Kessel Tee getrunken, während wir nach den ersten Bildern seiner Kindheit suchten. Wir kramten in den Geschichten des Lebens und kamen von seiner Geburt 1890 unter dem Zaren zu Lenin und Trotzki, denen er in den Wirren des Bürgerkrieges als Revolutionskommissar begegnete.
Oh, es geht nicht weiter.
Also Es geht erstmal nicht weiter.
Nein.
Ja. Wir müssen ja auch ein bisschen noch Spannung lassen für die Lesung in den Städten.
Das klingt ja erstmal sehr anekdotisch. Das heißt, es ist ein Buch, was natürlich auch Anekdoten, Geschichten enthält, aber auch viele historische Fakten und Zusammenhänge und auch Analysen.
Ja, ich bin ja kein Historiker und da glaube ich, ist in letzter Zeit auch einiges Interessantes erschienen. Natürlich gibt es immer wieder verschiedene Thesen, die sich mit dem Thema beschäftigen. War es zwingend, dass Stalin zur Macht kam? War es zwingend, dass diese Lager Millionen Menschen das Leben kosteten? Darüber wird man sich noch lange streiten. Also meine Aufgabe war das nicht, da noch vielleicht ein 126. oder 127. Buch dazu zu bringen. Da sind berufenere Damen. Mhm. Mir ging es schon darum, diese individuelle Geschichte, die aber sehr interessant ist, weil sie natürlich vieles berührt, was in dieser Zeit, in diesem Jahrhundert passiert ist, zu erzählen. Und erzählen verstehe ich schon so, dass der Mensch sich auch ungefähr vorstellen kann, wie war es denn? Es reicht nicht aus, einfach die Grausamkeiten hintereinander aufzuzählen. Wenn Sie mich so fragen, glaube ich, dass mich Iwan Denissowitsch von Solzhenitsyn weit mehr beeindruckt hat als Archipel Gulag, obwohl dieses wirklich fundamentale Werk natürlich diese Zeit mit dem Faktenreichtum dieses Werkes beschrieben hat. Also ich glaube, da muss man auch den modernen heutigen Leser gut im Auge haben, der ja natürlich jetzt mit einer ganzen Reihe Dinge, die damals passiert sind, so nicht mehr konfrontiert ist. Also ich glaube schon, man muss nach ihm greifen und ihm versuchen, das so darzubieten, dass er in der Lage ist, nachzuvollziehen, warum das wichtig ist, dass er etwas darüber weiß.
Ich habe das Gefühl, dass das Buch auch helfen könnte, zu verstehen, wie die DDR funktioniert hat. Denn da gab es ja eine enge Verbindung zur Sowjetunion und zur DDR. Das war ja, könnte man sagen, auf der einen Seite ein Abhängigkeitsverhältnis, aber auch eine sehr starke Verbindung, dass die Sowjets, die Russen auch in die DDR reinregiert haben.
Ja, das ist ja auch ein Drama dieses kleinen Landes. Eigentlich war es ja weit entwickelter als die Sowjetunion, war aber völlig abhängig.
War ein Industrieland damals schon?
Die Entwicklung in Deutschland war in dieser Sowjetunion weit voraus. Auch in der Breite, nicht nur jetzt in der Spitze, vielleicht in der Rüstungsindustrie oder irgendwo, sondern insgesamt. Das wäre sicherlich rein marxistisch gesehen auch ein Grund gewesen zu sagen, die DDR ist jetzt die Spitze der Entwicklung und die anderen möchten sich bitte daran orientieren, was die machen. Aber das hat natürlich das Machtzentrum in Moskau nie zugelassen im Kreml. Insofern war es auch für die DDR theoretisch nur eine Chance, etwas Neues, etwas Besseres, etwas Überlegteres zu machen, als dieses sowjetische Modell einfach zu übernehmen. Diejenigen, die hier die Macht hatten damals, die sind alle Überlebende gewesen. Die waren alle in Moskau zu der Zeit, wo viele andere umgebracht worden sind, verhaftet worden sind. Die hatten ihre Lektion gelernt. Das heißt, Ulbricht wusste sehr wohl, wo die Macht war.
Das heißt, die Angepassten, die sich, sag ich mal, in diesem schwierigen System, wo ja doch Stalin hart durchgegriffen hat, die sich angepasst haben, die sind in der DDR was geworden? Könnte man das so vereinfacht sagen?
Ja, selbstverständlich. Es gab viel Zufall dabei. Wir wissen nicht hundertprozentig, warum der eine verhaftet worden ist und der andere überlebt hat. Bei einigen wissen wir, dass sie denunziert haben, dass sie andere ans Messer geliefert haben, Namen genannt haben, andere belastet haben. Das gehörte alles zu dieser Zeit. Also viel Verrat, viel Dramatik bei den ganzen Entwicklungen. Und wir dürfen auch nie den Fehler machen zu sagen, das war nur der Stalin. Das Stalintum, also nicht nur der Stalinismus als krude Versammlung von verschiedenen Thesen, die nicht ganz sage ich mal, nachvollziehbar sind heute. Aber das Stalintum, das ist ein völlig intolerantes, undemokratisches Verständnis dieser Welt, sehr diktatorisch, sehr machtorientiert, das existiert ja weiter. Ich meine, wenn Sie sich das anschauen, wie das in der Sowjetunion im Augenblick läuft, und da kommen Sie auch sehr in die Situation zu sagen, das Buch ist nicht nur ein Buch über Geschichte, sondern auch über die Gegenwart. Wenn drei junge Damen, die zugegeben etwas schrill in einer Kirche auftreten, 2 Jahre Straflager bekommen, heute im 21. Jahrhundert, 2012, da fragt man sich schon, was in diesem Land noch passiert. Und ich würde mal sagen, wenn wir hier aus dem Fenster schauen, da draußen laufen Menschen rum. Ich würde sagen, die Bestien sind unter uns. Wenn einige die Gelegenheit hätten, würden sie auch gerne den Nachbarn noch mal ein bisschen kojonieren, im Zweifelsfall auch umbringen.
Das heißt, wer verstehen will, wie die DDR funktioniert hat, also auch von der Struktur, warum sie so geworden ist, wie sie geworden ist, müsste sich auch mit der Geschichte der Sowjetunion beschäftigen?
Ja, das ist gar keine Frage. Und dieses Buch verbindet die Dinge, was selten genug der Fall ist. Die meisten Bücher, die sich mit den Strecken des Gulag beschäftigen, bleiben dort stehen. Dieses Buch geht weiter, das ist die Rückkehr der Familie und das ist das sich beweisen in einer neuen Situation, aber auch die weiterhin durch die Sowjetunion, durch dieses komplizierte deutsch-russische Verhältnis, die deutsch-sowjetische Freundschaft, in Anführungsstriche, weil sie in der Realität natürlich so überhaupt nicht gelebt werden konnte und auch gar nicht existierte, auch in vielerlei Hinsicht alles dem widersprach. Aber das war nun mal eine Maxime, eine Dogma dieser Politik in diesem Land. Und bis zuletzt war es ja auch ein Streitpunkt, selbst wenn dort an dieser Stelle die Oppositionellen gerade Druck machten, versuchte die DDR ja irgendeine Art von Gesichtswahrung. Also es war schon sehr kompliziert und insofern glaube ich nicht, dass man die Geschichte der DDR verstehen kann, ohne die Geschichte der Sowjetunion unbedingt dabei mitzudenken.
Umso absurder, als dann Glasnost, Perestroika kam und Gorbatschow kam, dass die DDR-Regierenden das verweigert haben.
Ja, hier war der Stalinismus in seiner besonderen Art und Weise ausgeprägt. Es gab schlimmere Varianten, nehmen Sie Nordkorea, nehmen Sie Rumänien. Also wenn Sie in den späten 80er Jahren in Rumänien unterwegs waren, dann wissen Sie ungefähr, wovon ich rede. Aber es war schon ziemlich betonhart, was hier in der DDR passierte. Das heißt, alle Veränderungen der Sowjetunion, den traute man nicht, den glaubte man nicht. Man hatte gute Gründe. Das, was Gorbatschow machte, war zwar weltepochal, und veränderte diese Welt grundsätzlich, aber es war vollkommen klar, dass diese Sowjetunion, wie sie Honecker und die anderen im Politbüro kannten, so nicht bestehen wird und letztlich auch die DDR nicht mehr bestehen kann. Also insofern hatten sie in ihrer verknöcherten Logik auch wieder recht mit der Einschätzung, das bringt ihnen nichts, das wird die Macht derer, die Macht haben, nicht erhärten.
Zurück zu Ihrem Buch Schwarzes Eis, Herr Lochthofen. Wenn ich das Buch lese, muss ich als jemand, der in der Zeit nicht gelebt hat oder die DDR nicht kennt, nebenbei noch Wikipedia offen haben oder noch ein Geschichtsbuch haben? Oder kann ich das auch verstehen, wenn ich nicht die geschichtlichen Hintergründe so kenne?
Naja, genau diese Überlegungen spielten bei mir auch eine Rolle. Eine Kollegin in Berlin sagte, das ist ein völlig unjournalistisches Buch. Das heißt also, es ist in eine ganz andere Richtung geschrieben.
Hat sie das beleidigt?
Nein, im Gegenteil. Ich hatte einfach Bedenken, weil, sagen wir, diese Art von Büchern schnell entstehen. Das, was ich gemacht habe, war doch in eine andere Richtung orientiert. Ich habe versucht, gerade auch für den heutigen Leser, jedem Kapitel eine Chronik des Jahres vorauszustellen, mit sowohl wichtigen politischen Geschehnissen, die wir heute überhaupt nicht mehr kennen. Also wer weiß schon, dass die Japaner in China 1937 200.000 Menschen bei einem Massaker umgebracht haben. So verstehen wir heute natürlich viel eher, warum dort auch diese großen Spannungen existieren. Aber das ist in Europa mit der Europa- und deutschlandzentristischen Sicht bei uns der Geschichte kaum bekannt. Ich versuche auch ein paar weiche Daten dazu zu bringen. Das heißt, was ist in der Literatur damals passiert? Also Bücher, die heute gelesen, wann ist der kleine Prinz geschrieben worden? Das ist ja damals in dieser Zeit gewesen. Wann ist John Lennon geboren? Mitten im Krieg etc. Also das heißt also, dass wir einfach auch mit Dingen konfrontiert werden, die wir dann kennen und sagen, ach, das hat seinen Ursprung eigentlich schon in dieser düsteren, schweren Zeit, wo andere Leute im Lager gesessen haben. Ich glaube, diese Chroniken, die sind nicht vollständig, die mögen auch an irgendeiner Stelle für den einen oder anderen zu knapp sein, aber sie geben einfach den Hintergrund, damit man weiß, was passiert und was natürlich auch insgesamt so ablief, auch in der Sowjetunion, dass zur gleichen Zeit so und so viele Menschen erschossen worden sind, zur gleichen Zeit, wo in Vorkuta eben halt das Leben weiterging.
Was ist das nun für ein Buch, Herr Lochthofen, Schwarzes Eis? Ist es ein Sachbuch, ist es ein Roman, ist es ein Hybrid, was ist das?
Also ich bin tief davon überzeugt, dass es ähnlich wie in der Wissenschaft mit reinen Produkten, die, sage ich jetzt mal, nur der reinen Lehre folgen, heutzutage kaum noch Neues erschlossen werden kann. Das heißt, ich glaube an den Kanten und Ecken der Genre, genau wie in den Wissenschaften, da wo sich verschiedene Wissenschaften, Physik, Biologie, Chemie sich treffen, passiert etwas Spannendes. Es ist ein Sachbuch, das ist es in erster Linie, weil die meisten Ereignisse, die dort beschrieben sind, aus mehreren Quellen gespeist, gecheckt sind von mir, also nach einem in dem Fall doch sehr journalistischen Prinzip, dass man wenigstens zwei Quellen dafür hat. Aber es ist natürlich auch so verfasst, dass man die Atmosphäre, den Geruch, den Geschmack, der sie
der Zeit auch einfangen kann. Ich glaube, das ist ganz wichtig, damit man es auch versteht, was da passiert ist. Es ist, im Englischen hat man da das Wort Non-Fiction-Literatur, also nicht fiktionale Literatur, nicht erfundene Situation, aber es ist nachempfunden an vielen Stellen. Ich glaube, das ist heutzutage ein zunehmender Trend, so kann ich mir vorstellen. Vielleicht bin ich da ein bisschen mit dem Trendsetter.
Das heißt, das ist ein Sachbuch mit vielen anekdotischen Anteilen und Sie haben es natürlich nicht aus dem Bauch herausgeschrieben, aus der Erinnerung, sondern Sie sind recherchieren gegangen und gefahren und waren tatsächlich in Archiven und haben klassisch als Journalist schon recherchiert.
Selbstverständlich. Also die Grundlage bildeten natürlich Aufzeichnungen aus den Gesprächen meines Vaters, der ein sehr guter Erzähler war. Mich hat jemand jetzt angerufen, der das Buch schon gelesen hat und der ihn über Jahrzehnte kannte, also mit ihm zusammengearbeitet hat. Und der sagt, dass an vielen Stellen er das Gefühl hat, dass der Vater mit ihm gesprochen hat. Ja, also das ist natürlich für jemanden.
Schönes Lob, oder?
Ja, das ist erstmal, aber das ist jetzt ein Leser. Es kann ja ganz andere Leser geben, die sagen, das gefällt mir nicht. Ich möchte bitte an dieser Stelle nur Fakten, Fakten, Fakten haben. Die Grundlage bilden tatsächlich diese recherchierten Tatsachen, da wo es nicht möglich war, alles nachzuprüfen, weil tatsächlich nicht alle Archive einem zugänglich sind. KGB mauert nach wie vor. Man bekommt in dieser Zeit nichts von ihm, bis auf ein paar Daten, die ich so oder anders schon hatte. Glücklicherweise hatte ich Aufzeichnungen, noch aus den 70er und 80er Jahren, als Student, später dann auch als junger Redakteur, die ich dann auch verwahrt habe. Damals war das nicht ganz ohne, weil gerade hatte man den Autor der Alternative, Barrow, verhaftet mit dem Hinweis, er habe Nachrichten gesammelt, also Nachrichten über Gräueltaten der Sowjetunion, über Gefängnisse, über Lager waren vielen mit Sicherheit in dieses Raster. Also ich habe das versucht auch ein bisschen so zu Hause zu lagern, dass es niemand findet. Und dann konnte ich auf dieser Basis weiter recherchieren. Und ich habe vieles einfach noch einmal und noch einmal gecheckt durch Dritte und habe festgestellt, das lässt sich doch ziemlich weit auch heute nachvollziehen. Also Ereignisse in den 30er Jahren, an der Wolga in Engels, ich weiß jetzt inzwischen, wie der Hund auf dem Hof hieß, wo mein Vater lebte, das wusste ich vorher nicht. Bobbik hieß der Hund.
Bobbik. Sie sind ja nun Mensch gewordene deutsch-sowjetische, deutsch-russische Geschichte. Das ist ja in Ihnen, da steckt ja also ein großer Widerspruch natürlich auch drin, ob das nun kulturell, politisch und so weiter. Nachdem Sie das Buch hinter sich hatten, also Sie haben es jetzt im Grunde als Produkt, als Baby sozusagen geboren, ist da was von Ihnen abgefallen? Ich könnte mir vorstellen, dass Sie diesen Widerspruch und das, was mit Ihnen passiert ist, auch lange mit sich rumgetragen haben, was meinetwegen Identitäten betrifft, wo gehöre ich hin, wer bin ich eigentlich? War das Buch auch für Sie was Therapeutisches?
Nein, absolut nicht. Es war wirklich eine reine spannende Geschichte, noch einmal die Familiensaga nachzuforschen, zu schauen, was lässt sich davon tatsächlich heute noch beweisen. Es gibt Geschichten, die möglicherweise, wenn ich sie jetzt nicht schriftlich belegen könnte, vielleicht für den einen oder anderen sehr fantastisch vorkommen, aber selbst da habe ich einiges tatsächlich noch gefunden, womit man das auch belegen kann. Also da gibt es eine Stelle, da trifft mein Vater oben in Vorkuta als Gefangener im Lager, aber schon, so, dass er sich bewegen kann dort, auf einen seiner Untersuchungsrichter, also das heißt einer von denen, die mit in den Kellern ihm versucht haben, ein Geständnis abzupressen in Engels. Und er versucht von dem, im ersten Augenblick, wie alle, hat er natürlich Rachegefühle, umbringen. Und da oben kriegst du dann noch ein paar Jahre drauf, die hast du sowieso, also insofern wäre das überhaupt kein Problem, das ist ja nicht so wie heute. Aber er kann das natürlich nicht, einfach von der Natur her nicht. Also insofern sind die Menschen auch da oben, trotz allen Theorien, Menschen geblieben, viele von ihnen zumindest. Und im Gegenteil, er versucht mit ihm ein Gespräch zu führen und es gibt sogar die Möglichkeit, beim Essen das zu tun, weil ein bekannter Österreicher Chef eines Lagers ist, in dem Lebensmittel gelagert werden. Ja? Und die treffen sich dort und setzen sich hin und der ist so ausgehungert, dieser Untersuchungsrichter, erzählt zwar einiges, aber isst dabei Kartoffeln und Öl und andere Sachen, überfrisst sich und stirbt in dieser Nacht.
Das ist aber jetzt nicht fiktional.
Das ist echte Geschichte, ja. Und der Österreicher heißt Kaitan Klug, das ist ein ziemlich ungewöhnlicher Name. Und ich habe immer als Kind auch gesagt, naja, das klingt ja alles wie eine Geschichte irgendwo aus einem Roman oder so etwas. Und das hat mich auch bewegt. Dann habe ich mich dahinter geklemmt und habe recherchiert und recherchiert und recherchiert und bin auf einer englischen Internetseite auf den Beitrag eines Historikers gekommen, der über eine Nazi-Ausstellung 1943 propagandistisch, wo gemacht, also große Nazi-Ausstellung war das, Propaganda, dass die Bolschewiken und so weiter alle umbringen und so weiter über Lager, und die brauchten natürlich, wenn sie Buchenwald und Dachau selbst hatten und Auschwitz, halt den anderen als Puppert. Und da kommt plötzlich der Name Keitan Klug vor, der eine Broschüre, nachdem er nach Deutschland zurückgekehrt ist, unter mysteriösen Umständen, ich habe das auch nachrecherchiert, gibt es auch eine Erklärung, wie er zurückgekommen ist, der ist von dem Lager oben weggekommen, von Wokuta, kurz vor Beginn des Krieges. Und der hat dann, den haben die Nazis rangenommen und haben mit ihm eine Broschüre geschrieben. Und auf der Seite 50 in der Mitte ist eine ganze Seite zu meinem Vater, zu dem Begegnung mit dem mit dem Untersuchungsrichter oben in Wokuta. Das heißt, diese ganze Geschichte bekommt ihre volle Bestätigung durch eine Broschüre der Nazis, die zu Propagandazwecken entstanden war. Das heißt also, das ist heute möglich, das wäre sicherlich vor 10 Jahren noch nicht möglich, das nach, dem nachzukommen, weil natürlich auch das Internet heute einem hilft, Ereignisse zu rekonstruieren, und das ist das Fantastische an dieser Stelle an dem Internet.
Trotzdem, Herr Lochthofen, sind dann nicht wieder Kindheits- und Jugenderinnerungen hochgekommen? Also Sie sind im Journalistenalltag, haben Sie gelebt, man hatte das nicht ständig präsent. War das nicht auch zum Teil schmerzlich, oder sind da nicht Dinge wieder aufgegangen aus Ihrer Kindheit, aus Ihrer Jugend?
Nein, also ich habe es eigentlich als durchaus spannend immer empfunden, zwischen den Welten unterwegs zu sein. Das heißt also, es gibt heute viele, die schreiben Bücher über Migrationshintergrund. Ich glaube, jeder fünfte Deutsche hat irgendwo, heute glaube ich, irgendwo im Rundfunk die Nachricht gekommen, hat Migrationshintergrund. Manche leiden darunter, die wissen dann nicht, ob sie in der Pole sind oder Deutscher oder wer auch immer. Ich habe damit überhaupt nie ein Problem gehabt. Natürlich gab es immer dumme Geschichten, also die Deutschen unterhalb der deutsch-sowjetischen Freundschaft haben sich natürlich sehr abwertend über die Russen geäußert. Ja, da konnte ich drüber lachen, wie umgedreht auch die Russen jeden Deutschen als Faschisten ansahen. Also ich will nur sagen, das hat mich eigentlich nicht tiefer berührt, weil ich das Spannende aus beiden nahm, und das hat mir auch gut gefallen. Insofern bin ich da viel reicher als vielleicht mancher, der so eingleisig festgelegt ist. Insofern hat mich das Thema nie beschäftigt. Ich wundere mich auch über die Lamoyanz mancher, die tatsächlich mit ihrer neuen Rolle nicht zurande kommen und irgendetwas suchen, was sicherlich auch in der reinen Form, wie sie sich vorstellen, auch wenn du jetzt nicht gewechselt hast, die Grenzen, kaum existiert. Das heißt im Gegenteil, sie sind eigentlich spannender heute, wer in Europa, sag ich mal, unterwegs ist, wer wirklich auch andere kulturelle Einsichten und Erfahrungen mitbringt, ist doch viel interessanter als jemand, der aus seinem Alpenbergdorf nie rausgekommen ist.
Wo immer auch.
Wobei die im Alpenbergdorf, soviel ich weiß, sind die auch irgendwo vor 3000 Jahren aus der Türkei zugewandert. Also die sind auch nicht ganz so ohne Migrationshintergrund.
Schwarzes Eis heißt das neue Buch von Sergei Lochthofen. Ich bin sehr gespannt und ich wünsche Ihnen viel Glück, viel Erfolg für die Lesung. Bin auch gespannt auf die Rezensionen, ob Sie das aushalten, dann auch mal eine Negativkritik wegzustecken, aber da sind Sie darauf eingestellt.
Ja, ich sage mal, ich würde mich eher grämen darüber, wenn das irgendwo erscheint, wo ich den Hintergrund als neutral betrachte. In Thüringen sehe ich das eher spottlich und sage, ja, meine Erwartungshaltung ist ziemlich klar, und ich vermute mal, ich werde nicht enttäuscht.
Ja. Ich wünsche Ihnen ein gutes Händchen, viel Glück, Durchhaltevermögen, und dass Sie das alles sportlich sehen für Ihr neues Buch, Schwarzes Eis von Sergei Lochthofen, im Rowohlt Verlag erschienen.
Ja, erschienen im Rowohlt Verlag, und wie gesagt, am 4.10. die erste Lesung in Erfurt, und dann geht das weiter gleich in Arnstadt, nach Dresden, nach Leipzig, Köln.
In Weimar am 8.10.
Also viel in Thüringen Sommer, natürlich. Da, ja. Also Ilmenau, Nordhausen ist alles dabei, Köln, Berlin und auch der Westen. Ja, das finde ich ja schon mal interessant, dass der Westen sich auch dafür interessiert.
Wo Sie jetzt so viel beschäftigt sind und viel unterwegs sind, schaffen wir es trotzdem, unseren kleinen Espresso-Plausch am Montag
hinzukriegen? Wir bleiben dabei. Soweit ich es einrichten kann, mache ich das selbstverständlich.
Ich freue mich drauf, dann hören wir uns nächsten Montag wieder kurz nach 9. Ihnen einen schönen Tag. Das war Sergei Lochthofen. Sein neues Buch erscheint am Freitag. Schwarzes Eis im Rowohlt Verlag erschienen. Tschüss.
Ich bedanke mich für die Einladung.
Ciao.